Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um Segen für die Predigt beten. Der Herr segne uns Reden und Hören. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, im Geist leben, einander entlasten. Das könnte die Überschrift für meine Predigt sein. Im Geist leben, einander entlasten. Es geht um einen Abschnitt aus dem Galaterbrief. Ich lese aus dem 5. und 6. Kapitel. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung eingenommen wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, zu allermeist aber an den Mitbewohnern des Glaubens. Gott segne an uns dieses Wort. Liebe Schwestern und Brüder, im Geist leben. So beginnt dieser Abschnitt, in dem Paulus einige grundlegende Maßstäbe aufgelistet hat. Geistlich leben und entsprechend wandeln und handeln. Mit geistlich sind ja nicht die Pfarrerinnen gemeint und auch nicht diejenigen, die in einem Kloster leben. Zum Leben aus dem Geist, aus dem heiligen Pneuma, dem Spiritus, dem Atem Gottes, sind wir alle berufen. Und ausgerechnet heute soll uns dieser Text beschäftigen, wo es um das Sorgen geht. Oder besser gesagt, um das Nicht-Sorgen. Und wenn das junge Forum sich mit dem Thema Berufung beschäftigt hat. Paulus hat ja eine ganze Menge Maßstäbe aufgelistet. Und diese Auflistung enthält sozusagen eine kleine praktische Ethik für Christen, Grundsätze des Handelns. Das sind nicht unbedingt konkrete Handlungsanweisungen für ganz bestimmte Situationen, aber Begründungen, die man dann in den bestimmten Situationen zur Grundlage nehmen sollte. Wer häufiger Predigten hört oder vielleicht Paulusbriefe liest, der wird sagen, ja, das ist doch nun nichts Neues. Solche Auflistungen gibt es ja öfters zu hören. Aber kommen diese Maßstäbe zur Anwendung? Die Realität in Gemeinschaften, in Familien und Gemeinden sieht nicht selten anders aus. Und manchmal wirkt es im praktischen Zusammenleben, als hätten wir noch gar nichts davon gehört. Leben wir das, wovon Paulus schreibt? Zugegeben, der Text ist ziemlich lang, er klingt vielleicht allgemeingültig und vielleicht haben Sie schon wieder vergessen, worum es geht. Darin könnte ein Grund liegen, warum man in Gemeinden oder Gemeinschaften oder Familien es doch nicht so lebt und sich trotz Streit und Missständen nicht ums geistliche Leben, aber um die persönliche Berufung kümmert. Ich möchte mal schauen, wie das zusammengehört, das geistliche Leben und die persönliche Berufung anhand dieses Textes. Und weil der Text lang ist, wähle ich einige Verse aus. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch von einer Verfehlung eingenommen wird, so helft ihm wieder zurecht, mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht selber versucht werdest. Persönliche Berufungen fallen ja normalerweise nicht vom Himmel, sondern sie docken an die allgemeine Berufung als Christ und Mensch an. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten und einander nicht herausfordern und beneiden. Das ist unsere Berufung. Nicht nach eitler Ehre trachten, nicht herausfordern, einander nicht beneiden. Diesen Maßstab zu leben, das dürfte herausfordernder sein, als endlich die persönliche Berufungsgeschichte durchschaut zu haben. Paulus dachte realistisch. Trachtet nicht nach eitler Ehre. Und fromme Menschen haben gelernt, genau dieses Bedürfnis, nämlich den Drang nach der eigenen Ehre oder dem eigenen Ansehen, in einer Gemeinschaft zu kaschieren. Einen Habitus der Demut möchte ich das nennen. Er verhüllt den inneren Trieb nach Ansehen, nach Anerkennung und Wertschätzung. Solche inneren Regungen und Bewegungen sind menschlich. Aber man kann sie ausblenden. Und offenkundig streben Christen nach außen hin natürlich nicht nach eitler Ehre. Und wie als hätte Paulus genau das im Blick gehabt, setzt er in seiner Auflistung den Maßstab noch etwas konkreter. Er sagt, wenn ein Mensch von einer Verfehlung eingenommen wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Es ist leicht, sich und andere zu täuschen. Die Suche nach Ansehen bleibt ausgeblendet. Aber im gemeinsamen Leben, da liegt die eigentliche Nagelprobe. Die Schattenseite des anderen, die stört. Sie reizt. Und leichter als die eigenen Regungen lassen sich die problematischen Regungen der anderen erkennen. In Familien, Gemeinschaften und Gemeinden führt genau das zu Konflikten. Meine eigene Regung, die kann ich kaschieren. Aber das Verhalten der anderen, das wird mich stören. Und nun sagt Paulus, wenn ein Mensch von einer Verfehlung eingenommen wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Warum betont er eigentlich den sanftmütigen Geist? Was er hier für solche Situationen fordert, hat eine besondere Problematik. Könnte es sein, dass ich nach eitler Ehre trachte, wenn ich dem anderen helfe? Gewinne ich meine Wertschätzung daraus, dass ich anderen zurechthelfe? Unter dem Habitus der Demut kann ich ja leicht verstecken, dass ich damit zufrieden bin, die Schattenseiten des anderen selber nicht zu haben und ihm eben helfen zu können. Meinem Trieb in der Gemeinschaft ein gewisses Ansehen zu haben, wird dadurch Genüge getan. Dagegen aber die eigenen Schattenseiten in den Blick zu nehmen, das kann demütig und sanftmütig machen. Jesus hatte ja vom Balken im eigenen Auge gesprochen, den man ja zuerst entfernen sollte. Liebe Schwestern und Brüder, sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest, sagt Paulus dann. Das heißt, schau dich genau an, spüre nach, prüfe, wo du stehst, was dich bewegt, welche Regungen du empfindest und frage danach, auf welche inneren Motive die hinweisen. Geht es um eitle Ehre, um die es natürlich bei keinem Christen geht? Geht es um das Gut dastehen oder um herausfordern oder um beneiden, um das gute Gewissen in Glaubensdingen oder ein geistliches Ansehen vor anderen? Ignatius von Loyola, der sprach, so wie andere Lehrer vor ihm auch, von der Unterscheidung der Geister, und er bezog sich dabei auf Paulus. Die Geister zu unterscheiden, das heißt, auf seine inneren Regungen zu achten, sie unter die Lupe zu nehmen, eine Haltung zu beurteilen, eine Berufung zu prüfen oder eine Entscheidung zu finden. Das braucht immer einen Prozess des Prüfens. Und eine solche Unterscheidung der Geister funktioniert nach Regeln. Sie fällt nicht vom Himmel. Zu ihr zählen zunächst ganz allgemeingültige Maßstäbe. Das sind ethische Grundlagen und das sind Grundlagen des Glaubens, insbesondere das Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn. Und zweitens gehört dazu, sich Zeit zu nehmen, diese Grundlagen mit dem eigenen Leben, mit meiner Situation in Verbindung zu bringen. Und wenn ich dann aufmerksam bin, kann es sein, dass ich viel in mir wahrnehme. Triebe, Regungen, Fragen, Zwänge, Interessen, Ängste, Neigungen und so weiter. Und drittens geht es dann darum, dem gegenüber Freiheit zu finden. Es geht nämlich bei der Unterscheidung der Geister nicht darum, diese inneren Regungen auszublenden, oder die Neigungen, die Triebe, das Aufregende oder das Innere durcheinander zu ignorieren und endlich hinter sich zu lassen. Wir müssen das ja nicht loswerden. Wer beispielsweise seine innere Bewegung unter einem Habitus verbirgt, der hat die Geister noch nicht geschieden. Bei der Unterscheidung geht es vielmehr darum, diese Regungen genau anzuschauen, aber ihnen dann keinen Einfluss auf mein Leben einzuräumen. Das kann helfen, wichtige Entscheidungen zu finden. Zum Beispiel bei der Frage, was soll ich jetzt tun? Oder Entscheidungen für meinen Lebensweg. Über den Weg einer Gemeinschaft oder Fragen des Glaubens. Und wenn ich mich mir gegenüber in Freiheit und ohne Zwang verhalten kann, dann kann ich auch anderen Dingen frei begegnen, zum Beispiel Mitmenschen, einer beruflichen Option, einem Freund oder der Frage nach der Lebensform, zum Beispiel verheiratet oder ehelos zu leben. Dann frage ich, ob ich meinen Neigungen und Trieben gegenüber unabhängig sein kann und ob sich das, was ich dann anschauen soll, innerhalb der allgemeinen Grundlagen des Glaubens bewegt oder nicht. Und wenn sich dann innere Klärung und Friede einstellt, kann eine Entscheidung getroffen werden. Liebe Schwestern und Brüder, noch ein Satz aus diesem Text. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist vielleicht der bekannteste und berühmteste Satz aus diesem Kapitel. Dieser Satz taucht als Trauspruch auf. Und wenn ich das richtig sehe, heutzutage eher bei goldenen und diamantenen Hochzeiten. Die Last, von der hier die Rede ist, das sind Bürden und der Druck, die belasten, nämlich Laster und der Kampf dagegen. Zum Beispiel das Ansehen in der geistlichen Gemeinschaft und der Druck, in ihr gut dazustehen, der Wunsch, eine Berufung zu finden und sie endlich benennen zu können. Bei diesem berühmten Vers, einer trage des anderen Last, da geht es gar nicht so sehr um allgemein das Schwere im Leben, was ja jeder irgendwann kennenlernt und von dem Predigtbeispiele an Hochzeiten einiges zu berichten wissen. Oder um den sprichwörtlichen Rucksack beim Pilgern, den man sich ja auch gegenseitig mal abnehmen sollte. Gemeint ist hier der Druck, angesichts der eigenen Unvollkommenheit im geistlichen Leben nicht bestehen zu können. Und jetzt wird die Rechtfertigung aus Gnaden ganz konkret. Seit der Reformation reden wir davon, dass Gott uns aus freier Gnade und ohne alles Ansehen der Person und ohne unsere Leistungen, nämlich nur durch die Hingabe seines Sohnes, rettet. Gott rechtfertigt und wir müssen uns ja nicht selbst rechtfertigen und wir können das auch gar nicht. Aber wie ist das mit dem hartnäckigen Laster und dem aussichtslosen Kampf dagegen? Und was ist mit meiner Berufung, die ich immer noch suche? Oder mit den vielen Regungen, die mich durcheinander bringen? Noch einmal, liebe Schwestern und Brüder, ein jeder prüfe sein eigenes Werk, sagt Paulus, denn jeder wird seine eigene Last tragen. Das ist ähnlich wie die Aufforderung, sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. In Versuchung zu geraten, das kann heißen, die inneren Regungen und Motive auszublenden, Fassade zu bewahren, mir oder anderen gegenüber. In Versuchung zu geraten kann heißen, Maßstäbe zu umgehen, zu vergessen oder zu überspielen. In Versuchung zu geraten kann heißen, zu meinen, die persönliche Berufung felsenfest gefunden zu haben. Oder aber, ich finde sie nie. In Versuchung zu geraten kann heißen, sich mit anderen zu vergleichen, statt auf allgemeingültige Maßstäbe oder auf meine inneren Bewegungen zu schauen. Prüfe dich selbst, diese Last musst du selber tragen. Sie ist ein deutliches Gegengewicht gegen das offenkundige oder verdeckte Streben nach Ansehen. Und dann entlastet euch und nehmt einander den Druck, könnte man sagen. Nehmt einander den spirituellen Druck ab. Wir können uns schließlich nicht selbst entlasten. Dafür sind die eigenen Bürden zu groß und Selbstrechtfertigung funktioniert nicht. Wenn wir einander entlasten, dann erfahren wir, was es heißt, wie Gott uns entlastet. Liebe Schwestern und Brüder, persönliche Berufungen fallen normalerweise nicht vom Himmel und die Unterscheidung der Geister auch nicht. Nach Ignatius von Loyola, der sich an Paulus orientierte, funktioniert das Unterscheiden der Geister nach konkreten Regeln. Erstens der generelle Rahmen des Glaubens, zweitens das ruhige Anschauen der eigenen Regungen und drittens denen gegenüber Freiheit zu finden. Und das geschieht bei diesem Ignatius nicht komplett allein, also einzeln, sondern man braucht die Gemeinschaft der Glaubenden. Bei Paulus ist das wirklich die Hausgemeinschaft. Er sprach von den Mitbewohnern des Glaubens, bei der Luther-Übersetzung die Genossen des Glaubens. Auch wenn nicht alle Glaubenden gemeinsam unter einem Dach wohnen, so zeigt das doch, von welcher Vertrautheit in der geistlichen Gemeinschaft Paulus hier ausgeht. Und so ist das auch bei der Suche nach der persönlichen Berufung. Sie dockt an meine allgemeine Berufung als Christ und Mensch an. Sie bewegt sich innerhalb der konkreten Maßstäbe des Glaubens und der Ethik. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, schrieb Paulus. Und in diesem Rahmen kann ich prüfen, was das konkret für mich heißt. Vielleicht werde ich diese Berufung dann erkennen und sie überrascht mich möglicherweise. Vielleicht werde ich merken, dass meine Berufung genau in dem besteht, wo und mit wem ich bereits lebe. Wenn wir im Geist leben, sollen wir auch im Geist wandeln und handeln. Vielleicht finde ich durch eine Unterscheidung eine persönliche Entscheidung. Aber in jedem Fall geschieht eine entlastende Suche nach Berufung nur in der Gemeinschaft. Wer sich selber prüft, muss darüber in Kontakt mit anderen treten. Und an einem Sonntag, an dem es um das Sorgen oder besser gesagt um das Nicht-Sorgen geht, liegt genau hier die Befreiung. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.